Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine Analyse vorbereitet, die dir als Smart Home und Home Assistant Begeisterter wirklich das Herz höher schlagen lassen dürfte.
Oh ja.
Wir nehmen uns heute ein ganz spezielles DIY-Projekt vor. Eines, das ein Problem löst, das du garantiert kennst, wenn dein Smart Home eine gewisse Größe erreicht hat.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Unsere Quelle ist ein, ich muss sagen, fantastischer Blogbeitrag vom 10. Februar 2025 von Ingmar auf seinem Ingmars Retro-Blog.
Ah, den kenne ich. Super Seite.
Der Titel ist schon Musik in den Ohren. LAN für Pylontec VV-Akku-Status, OpenDTU und mehr im Home Assistant.
Das sagt eigentlich schon alles.
Genau. Und unsere Mission heute ist es, mal genau zu schauen, wie Ingmar dieses Chaos eines überfüllten WLANs bändigt.
Aber nicht mit so schnellen Hacks, oder?
Nein, eben nicht. Nicht mit Klebeband, sondern mit einer wirklich eleganten, universellen Hardware-Lösung, die er von Grund auf selbst entwickelt hat.
Da sprichst du was an. Das ist nämlich kein Nischenproblem. Das ist ein klassisches, ich nenne es mal Luxusproblem für jeden fortgeschrittenen Smart-Homer.
Absolut.
Am Anfang läuft ja alles super über WLAN. Aber irgendwann kommt der Punkt, da hast du kritische Systeme,
bei denen du dir einfach keine Aussetzer leisten kannst.
Genau da. Und da setzt Ingmars Projekt an. Es ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie die Maker-Community oft die clevereren und robusteren Lösungen entwickelt.
Lösungen, die von kommerziellen Herstellern oft links liegen gelassen werden.
Exakt.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Ingmars Ausgangslage ist also der Stoff, aus dem Albträume für Smart-Home-Betreiber gemacht sind.
Haha, weißt, es klingt dramatisch.
Gigahertz-Netz.
Absolut. Und irgendwann wird es einfach unzuverlässig. Man denkt immer, WLAN ist die Lösung für alles, aber das ist es nicht.
Stimmt.
Du hast die Mikrowelle, die reinstört, die Netze der Nachbarn, die sich auf denselben Kanälen tummeln. Und plötzlich, zack, verliert dein wichtigster Sensor für eine Minute die Verbindung.
Bei einer smarten Lampe ist das vielleicht nur nervig.
Aber
wenn es um die Live-Daten deiner PV-Anlage geht, dann willst du keine Lücken. Wenn deine Automationen auf den Daten deines Wechselrichters oder deines Batteriespeichers basieren, kann ein Ausfall von 30 Sekunden schon bedeuten, dass dein Heizstab nicht angeht.
Oder die Wallbox nicht startet.
Genau das war Ingmars Motivation. Sein Plan, die wichtigsten selbstgebauten Geräte auf ESP-Basis müssen vom WLAN weg.
Und ran an ein stabiles, kabelgebundenes LAN.
Exakt. Seine beiden Hauptkandidaten, das OpenDTU-Interface für die PV-Wechselrichter und die Schnittstelle zu seinen Pylontec-Akkus.
Beides absolut missionskritische Datenquellen.
Absolut.
Das ist eine strategisch goldrichtige Entscheidung. Es geht ja nicht nur darum, das WLAN zu entlasten, es geht um Robustheit. Bei einer Kabelverbindung hast du eine definierte Latenz, keine Störeinflüsse von außen, keine schwankenden Signalstärken. Du härtest damit sozusagen das Fundament deiner gesamten Smart-Home-Infrastruktur.
Das ist ein guter Punkt.
Das ist der Moment, in dem ein Smart-Home erwachsen wird. Es wandelt sich von einer Spielerei zu einem verlässlichen System, auf das du dich auch bei wichtigen Dingen wie dem Energiemanagement verlassen kannst.
Und hier wird es jetzt richtig interessant.
Jetzt kommt's.
Denn Ingmar hat nicht einfach nur ein fertiges Ethernet-Modul an einen ESP geklemmt. Das wäre ja zu einfach.
Wäre es.
Nein, er hat eine komplett eigene, universelle Platine entworfen, um das Problem ein für alle Mal und für verschiedene Anwendungen zu erschlagen. Sein erster Versuch war übrigens mit einem Board, das viele kennen. Das Ulimex ESP32 POI.
Ah, ja, klar.
Das klingt auf dem Papier ja auch erstmal genial.
Klar, Power over Ethernet, der Traum eines jeden Installateurs.
Absolut.
Nur ein Netzwerkkabel hinlegen und du hast Datenverbindung und Stromversorgung in einem. Kein Kabelsalat, kein zusätzliches Netzteil, das irgendwo in einer Steckdose hängt.
Aber man denkt sofort, das ist es. Die perfekte, saubere Lösung.
Genau das dachte Ingmar auch.
Aber wie so oft liegt der Teufel im Detail. Der vermeintlich größte Vorteil dieses POE wurde zum K.O.-Kriterium.
Wirklich?
Ja. Er schreibt, dass die Spannungsversorgung über POE so schlecht, also so instabil oder verrauscht war, dass externe Module einfach nicht zuverlässig liefen.
Oh oh.
Sein Testobjekt war das NRF24L1 Funkmodul.
Ist also genau der kleine Chip, der die Sprache seiner Holmeis Wechselrichter spricht. Ohne den geht bei OpenDTU ja gar nichts.
Richtig.
Und diese Funkmodule sind bekannt dafür, dass sie bei der Spannung kleine Diven sein können. Wenn die Versorgung nicht absolut glatt und stabil ist, machen die, was sie wollen.
Exakt. Und das ist so eine klassische Bastlererfahrung.
Oh ja.
Die tollste Theorie auf dem Papier zerschellt an der harten Realität der Praxis. Ein Moment, den wir alle schon mal hatten.
Und was hier faszinierend ist, ist die pragmatische Vorgehensweise. Das ist ja kein Scheitern, das ist ein Erkenntnisgewinn.
Stimmt.
Anstatt jetzt ewig zu versuchen, die Spannung mit Kondensatoren zu glätten, trifft Ingmar eine klare Ingenieursentscheidung. PoE ist für diesen Anwendungsfall raus.
Klare Kante.
Ja, er schwenkt um auf das WT32ETH01-Modul, das ist quasi ein ESP32 mit eingebautem Ethernet-Anschluss und kombiniert es mit einer separaten, aber dafür felsenfest stabilen 5-Volt-Versorgung über USB.
Problem erkannt, Problem gebannt.
Genau so.
Und auf dieser neuen, stabilen Basis hat er dann seine Universalplatine entworfen und bei einem der bekannten Hersteller in Fernost fertigen lassen. Und die ist wirklich ein kleines Meisterwerk.
Erzähl.
Man merkt sofort. Die hat jemand entworfen, der das nicht zum ersten Mal macht und der schon über die typischen Fallstricke gestolpert ist. Die Features sind wirklich beeindruckend.
Okay.
Erstens. Voll kompatibel mit OpenDTU, inklusive eines passenden Steckplatzes für das NRF24L01-Modul.
Logisch.
Zweitens. Eine RS-32-Schnittstelle, perfekt für die Pylontec-Akkus.
Mhm.
Drittens, und das ist der Blick in die Zukunft, eine optionale Kahn-Schnittstelle. Da kommen wir später noch drauf.
Spannend.
Und viertens, sie kann nicht nur RS-32, sondern auch RS-42 und RS-84. Damit öffnet er die Tür für unzählige andere, auch semiprofessionelle Anwendungen.
Aber es sind die kleinen Details, die einen erfahrenen Bastler verraten.
Ja.
Auf der Platine ist ein kleiner Jumper, beschriftet mit PROG. Den setzt du und der ESP32 ist im Programmiermodus.
Ah.
Das klingt banal, aber jeder, der schon mal versucht hat, einen ESP zu flashen und dabei gleichzeitig zwei winzige Knöpfe drücken und ein USB-Kabel einstecken musste.
Ja, man fühlt sich wie ein Oktopus bei einer Fingerübung.
Der weiß, dass dieser eine Jumper pures Gold ist.
Oh ja, ich habe neulich eine halbe Stunde gebraucht, um einen ESP zu überreden, weil ich den Bootknopf immer eine Millisekunde zu früh oder zu spät losgelassen habe. So ein Jumper ist der reinste Luxus.
Absolut.
Und es geht ja weiter. Er hat auch einen dedizierten Anschluss beschriftet mit TOFDI, an den du deinen USB-UART-Adapter sauber anstecken kannst.
Also kein Herumfummeln mit wackeligen Dupont-Kabeln mehr.
Genau. Das ist einfach Design aus der Praxis für die Praxis.
Vollkommen richtig. Diese Platine ist kein Einwegprodukt für ein einziges Problem. Sie ist eine Plattform.
Eine Art Schweizer Taschenmesser in Hardwareform.
Genau. Für eine ganze Reihe von Herausforderungen, die man halt so hat, wenn man Sensoren und Aktoren zuverlässig per Kabel ins Smart Home bringen will.
Und wie vielseitig diese Plattform ist, zeigt Ingmar dann auch direkt mit zwei konkreten Setups. Lass uns die mal durchgehen.
Gerne.
Anwendung Nummer 1. Als OpenDTU-Gateway. Du nimmst die Platine, steckst das besagte NRF24L01-Funkmodul drauf, flashst die ESP32-Version der OpenDTU-Firmware und verbindest sie per LAN-Kabel mit deinem Router.
Und fertig.
Fertig. Ab sofort kommen die Leistungsdaten deiner PV-Wechselrichter nicht mehr über das wackelige WLAN, sondern bombenstabil über Ethernet in deinem Home Assistant an.
Klingt gut. Elegant?
Genau. Und der zweite Anwendungsfall ist das Pylontec-Interface.
Okay.
Hier lässt man das Funkmodul einfach weg und schließt die Platine stattdessen direkt an den seriellen Konsole-Port der Pylontec-Akkus. Das ist eine klassische RS-232-Schnittstelle.
Und dann?
Die Platine fragt dann kontinuierlich alle wichtigen Batteriedaten ab und schickt sie per MQTT in dein Smart-Home-System.
Und hier müssen wir kurz mal innehalten, denn diese Daten sind der absolute Wahnsinn. Es geht hier nicht nur darum, einen bunten Kreis im Dashboard zu haben, der dir den Ladezustand, also den State of Charge oder kurz SOC anzeigt,
sondern
wenn man sich den Code ansieht, den Ingmar da verwendet und angepasst hat, wird einem klar. Er liest die tiefsten Geheimnisse des Akkus aus.
Okay, das klingt gut.
Wir reden hier über die einzelnen Zellspannungen, die Ströme, die Temperaturen jedes einzelnen Zellblocks in deinem Akku-Pack. Du siehst die höchste und die niedrigste Zellspannung, die wärmste und die kälteste Zelle. In Echtzeit.
Das ist ja wie ein EKG für deinen Batteriespeicher. Du machst quasi eine Live-Diagnose.
Genau das ist es. Und mit diesen extrem granularen Daten kannst du im Home Assistant Automationen bauen, die meilenweit über ein simples, wenn Akku voll, schalte die Waschmaschine ein, hinausgehen.
Zum Beispiel?
Du könntest zum Beispiel eine Automation erstellen, die die Entladeleistung deiner Batterie automatisch reduziert, wenn die Temperatur einer einzelnen Zelle einen kritischen Wert erreicht, um den Akku zu schonen.
Ah, clever.
Du kannst das Balancing der Zellen überwachen und frühzeitig erkennen, ob eine Zelle schwächelt. Das ermöglicht ein proaktives Gesundheitsmanagement für einen der teuersten Bestandteile deines Hauses.
Das ist der Unterschied zwischen Nutzen und optimal betreiben.
Genau.
Wahnsinn. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen und den Community-Gedanken wirklich zu leben, hat Ingmar nicht bei der Platine aufgehört.
Da kommt noch was.
Er hat in FreeCAD auch noch passende 3D-druckbare Gehäuse für beide Anwendungen entworfen und die STL-Dateien auf Thingiverse für alle zum Download bereitgestellt.
Nicht dein Ernst?
Doch. Du bekommst also nicht nur die Elektronikplattform, sondern auch gleich die maßgeschneiderte Verpackung dazu. Ein echtes Rundum-Sorglos-Paket für jeden Maker.
Das ist der wahre Geist von Open Source und der Maker-Bewegung. Man teilt nicht nur die fertige Lösung, sondern den gesamten Weg dorthin. Die Hardware-Designs, den Code, die 3D-Modelle.
So können andere darauf aufbauen.
Und es anpassen und weiter verbessern.
Das ist die perfekte Überleitung. Wir haben jetzt diese geniale Hardware-Plattform. Aber die beste Platine ist ja nutzlos ohne die passende Software. Wie hat er das denn auf der Code-Seite gelöst? Hat er da bei Null angefangen?
Nein, und das ist das Schöne daran. Ingmar weist im Blog ganz transparent darauf hin, dass er hier auf den Schultern von Giganten steht.
Speziell für die Pylon-Tech-Anwendung hat er sich bestehenden Code von den GitHub-Nutzern Erik Zürlinski und Hi Daba als Basis genommen.
Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden.
Eben.
Okay, was war dann seine eigentliche Leistung auf der Software-Seite? Seine Leistung war die eigentliche Knochenarbeit. Die ursprünglichen Skripte, die er als Vorlage nutzte, waren für den ESP8266 geschrieben.
Ah, der Klassiker.
Ja, ein älterer, aber immer noch sehr beliebter Mikrocontroller, der aber eben ein reines WLAN-Modul ist.
Und Ingmar hat das Ganze dann...
Was Ingmar also im Grunde gemacht hat, ist eine Herztransplantation. Er hat die bestehende Logik zur Abfrage der Batteriedaten genommen und sie in eine komplett neue Umgebung verpflanzt.
Okay.
Er hat den Code so umgestrickt, dass er auf dem neueren, leistungsfähigeren ESP32 läuft und vor allem, das ist ja der Kern des ganzen Projekts, dass er nicht mehr über WLAN funkt, sondern über ein handfestes LAN-Kabel mit dem WT32ETH01-Board kommuniziert.
Er hat also die Netzwerkinitialisierung komplett ausgetauscht und die PIN-Belegung für die serielle Schnittstelle an die neue Hardware angepasst.
Exakt. Das klingt vielleicht trivial, aber da steckt oft der Teufel im Detail.
Das glaube ich.
Es geht darum, die richtigen Bibliotheken zu finden, den Code so umzuschreiben, dass er stabil auf der neuen Architektur läuft. Das ist die Essenz von Open Source. Man nimmt etwas Gutes, prüft es, verbessert es und passt es für einen neuen, spezifischen Anwendungsfall an.
Eine evolutionäre Weiterentwicklung, keine revolutionäre Neuerfindung.
Besser kann man es nicht sagen.
Und ganz im Sinne dieser Community-Kultur behält er seine Anpassungen natürlich nicht für sich.
Wäre auch schade.
Er teilt seinen kompletten kommentierten Code im Blogbeitrag und auf GitHub. Alles ist dabei. Die nötigen Bibliotheken, die Konfigurationsmöglichkeiten für den MQTT-Server, die IP-Adresse und natürlich die exakte PIN-Belegung für seine Platine.
Also AX2 an PIN 5 und TXD2 an PIN 17.
Genau. Man kann es also wirklich 1:1 nachbauen, ohne raten zu müssen.
Und genau das ist der entscheidende Punkt. Eine gute Dokumentation und das Teilen der kompletten Konfiguration ist oft genauso wertvoll wie der Code selbst.
Absolut.
Das macht aus einem coolen Einzelprojekt eine reproduzierbare Lösung für hunderte andere Menschen.
Also was bedeutet das alles für dich? Lass uns mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ich glaube, man kann 3 Dinge aus diesem Projekt mitnehmen.
Bin gespannt.
Erstens, verlasse dich bei missionskritischen Daten wie Energie oder Sicherheit nicht blind auf WLAN. Kabel ist und bleibt King, wenn es um Zuverlässigkeit geht.
Zweitens, eine gut durchdachte, universelle Hardware-Plattform ist am Ende besser als 10 verschiedene Insellösungen. Anstatt für jedes Problem eine neue Bastelei anzufangen, schafft man sich eine solide Basis, die man immer wieder verwenden kann.
Ingmars Platine ist genau das.
Yep.
Und drittens, die besten Ideen entstehen, wenn man auf der großartigen Arbeit der Community aufbaut und seine eigenen Verbesserungen dann wieder zurückgibt.
So wird das gesamte Ökosystem besser.
Genau. Ingmars Projekt ist eine Blaupause dafür, wie man mit einer selbstentwickelten Plattform ein fundamentales Problem im Smart Home sauber, elegant und nachhaltig löst.
Wenn wir da ein wenig rauszoomen und das in einen größeren Kontext setzen, sehen wir hier einen klaren Trend.
Und zwar...
Wir beobachten die Entwicklung vom verspielten Smart Home, wo alles irgendwie über Funk verbunden ist, hin zu einer semi-professionellen, robusten Hausautomation. Kritische Systeme und Energiemonitoring ist absolut kritisch, werden auf deterministischere Technologien wie LAN migriert. Das ist ein Reifeprozess für das gesamte Smart Home-Konzept.
Man unterscheidet plötzlich zwischen
Nice-to-have-Gadgets und der unverzichtbaren Infrastruktur.
Und man erlangt Souveränität.
Ganz genau. Projekte wie die von Ingmar zeigen, dass die DIY-Community Lösungen schafft, die kommerziellen Produkten oft überlegen sind. Du bist nicht von der Cloud eines Herstellers abhängig. Du bist nicht auf Gedeih und Verderb dessen Software-Updates ausgeliefert.
Du hast die volle Kontrolle.
Über die Hardware, die Software und vor allem über deine Daten. Das ist die ultimative Souveränität im eigenen Haus.
Ein starkes Schlusswort. Aber bevor wir dich in deine eigenen Projekte entlassen, haben wir noch einen letzten Gedanken für dich. Etwas, das auf Ingmars Arbeit aufbaut, aber dich zum Weiterspinnen anregen soll.
Das ist meine Lieblingskategorie.
Ingmar hat auf seiner Platine ja ganz bewusst eine Kernschnittstelle vorgesehen.
Stimmt.
Die aber in seinen beiden Beispielen gar nicht genutzt, sie liegt einfach da wie eine offene Einladung an die Community.
Und das wirft eine unglaublich spannende Frage auf. Wenn du diese fertige, LAN-fähige Platine mit einem ESP32 und einer freien CAN-Schnittstelle in den Händen hieltest, was würdest du damit machen?
Der CAN-Bus, den man ja vor allem aus der Fahrzeugtechnik kennt.
Wo er für die absolut zuverlässige Kommunikation zwischen Steuergeräten sorgt.
Der öffnet die Tür zu einer ganz anderen Welt.
Du könntest E-Auto-Ladestationen direkt anbinden, moderne Heizungsanlagen auslesen oder dich in professionelle Gebäudetechnik einklinken. Also, was wäre dein Projekt?